Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Public Value Podcast. Und hier reden wir oft über soziale Innovation, gemeinwohlorientiertes Unternehmertum und Impact. Und zwei Dinge davon trägt unser Gast heute quasi schon im Namen seines Arbeitgebers. Markus Sauer haben wir nämlich von der Plattform für soziale Innovation und gemeinwohlorientiertes Unternehmertum. Grüß dich.
Ja, hi Alex. Ich freue mich, dabei zu sein.
Für die drei Leute aus dem Ökosystem, die dich noch nicht kennen, erzähl mal in deinen eigenen Worten eigentlich, wer du bist und was deine Rolle hier ist.
Ich starte mal ganz gern mit meinem ursprünglichen Beruf. Ich habe mal Landwirt gelernt und ich würde sagen, eigentlich mache ich immer noch das Gleiche. Wir ernten, was wir säen. Das ist als Landwirt so und es ist genauso bei der Innovationspolitik. Und nachdem ich eben aus der Landwirtschaft raus bin, habe ich das Abitur nachgemacht, während dem Studium selber gegründet, bin in die Startup-Szene eingetaucht. Damals dachte ich, Utopien werden Realität. Und je länger ich in dieser Welt unterwegs war, desto mehr ist bei mir irgendwie der Punkt gekommen, wo ich sage, wenn wir das rein nach diesem Mechanismus machen, Shareholder-Value-Maximierung, dann werden es keine Utopien, sondern Dystopien. Und wir brauchen eigentlich flankierend, ausgleichend dazu auch andere Themen. Und so bin ich immer mehr zum Social Entrepreneurship, sozialen Innovationen gekommen und habe da einen Verband mit aufgebaut, habe ein paar Jahre auch bei einer Crowdfunding-Plattform gearbeitet. Und jetzt bei der Plattform für soziale Innovation leite ich das Thema Strategie und Kooperation.
Ja, jetzt hast du quasi schon die nächsten 7 Fragen vorweggenommen, aber gehen wir doch mal zu dem Anfang zurück. Du bist gelernter Landwirt. Wie kam es dazu? Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Und warum hast du dich dann umentschieden irgendwann?
Also gerade in der Landwirtschaft ist es so, dass der erstgeborene Sohn den Hof übernehmen soll. Das ist heute zumindest gedanklich immer noch bei vielen verankert. Ich finde es ganz spannend, weil meine Schwester systemische Familientherapeutin ist, ihre Ausbildung anhand der eigenen Familie gemacht hat. Also da ein Stück weit auch zu reflektieren, wie sowas dann in einem Familiensystem verankert ist, wie man das selber verinnerlicht. Genau, und das stand auch nie zur Frage. Das heißt, ich habe eine wirkliche Musterausbildung durchlaufen, als klassische Ausbildung dann den Fachwirt, am Ende nochmal ein Betriebswirt. Das hat auch immer geheißen, es ist wie ein betriebswirtschaftliches Studium. Da habe ich verschiedene Zukunftsszenarien für unseren landwirtschaftlichen Betrieb gerechnet. Und wenn du halt eine Grenzkostenbetrachtung, eine wirkliche Zukunftsbetrachtung, eine Vollkostenrechnung machst, dann war das nicht sinnvoll, am eigenen Hof nochmal einen Stall zu bauen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und ja dann auch gegen die Übernahme des elterlichen Betriebs. Heute würde ich vielleicht manche Sachen anders beurteilen, aber damals war es halt nur mit dem höher, schneller, weiter, wachsen, weichen und diesen klassischen Weg zu sehen. Und und das Spannende ist damals auch dieses Impact Orientierte hat ja viel mit einem Generationendenken. Und ich glaube, das ist was, da hat mich diese Phase auch stark geprägt. Einmal das Dorf mit dem Zusammenhalt. Also das heißt, ich komme aus einem Dorf, wo die Landwirte die Maschinen gemeinsam haben, also eine Maschinen- und Traktorengemeinschaft. Man kann das in der Startup-Welt mit dem Sharing-Economy-Gedanken vergleichen, wo ganz viel mit Verbundenheit, wo man Dinge gemeinsam anpackt, also das Thema Zusammenhalt auch ganz groß im Vordergrund steht. Und beim Generationendenken, wenn du an sowas wie Forstwirtschaft denkst oder Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, denkt man über Generationen hinweg. Und das ist was, was jetzt bei der Arbeit eben auch prägt. Also durch das, dass wir gerade im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik ein immer kurzfristigeres Denken, immer kurzfristigere Belohnungsmechanismen leben, das zu spiegeln mit dieser Schablone des Generationendenkens und des Zusammenhalts und was dafür notwendig ist. Und deshalb finde ich es ganz spannend, dass viele aus der Impact-Blase auch einen Hintergrund in Landwirtschaft haben.
Ich glaube nicht nur Landwirtschaft, sondern viele eben auch Familienbetriebe. Mein Gefühl ist so, die Familienbetriebe, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, waren im gewissen Sinne gemeinwohlorientiert, auch wenn die nie ein Buch dazu gelesen haben.
Ja, und das finde ich ja auch immer, wenn wir jetzt sagen, was ist gemeinwohlorientiert, was ist nicht gemeinwohlorientiert. Das ist ja oft, wo dann politische Kampfzone aufgemacht wird. Jedes Unternehmen, was Steuern bezahlt und Arbeitsplätze schafft, ist ja gemeinwohlorientiert. Und gleichzeitig müssen wir uns anschauen, was hat sich denn in der Welt verändert im Vergleich zur Nachkriegszeit, wenn wir planetare Grenzen anschauen. Wie hat sich die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten entwickelt? Wie viele Ressourcen verbrauchen wir? Also was für eine Auswirkung hat das eigene Leben auf das Ökosystem, in dem wir alle eingebettet sind. Das sind Dinge, darüber musste man sich damals keine großen Gedanken machen, weil wir einen leeren Planeten hatten, auf dem ein paar Menschen waren, und seitdem ist ja die Bevölkerung explodiert. Die planetaren Grenzen werden wirklich gerissen. Wir haben keinen, also wir sind ja damals, unser System haben wir entwickelt in einer Zeit der Knappheit. Das heißt, eigentlich war jeder ein Social Entrepreneur, der Arbeitsplätze geschaffen hat und irgendwas über Steuern zu dem Gemeinwohl beigetragen hat. Heute ist es an vielen Stellen, dass wir eigentlich einen Überkonsum haben. Ich habe den Marketing-Schwerpunkt noch in meinem Studium dann gehabt, wo ich sage, eigentlich habe ich gelernt, Menschen nicht mehr die Produkte zu platzieren, damit sie Bedürfnisse befriedigen können, sondern eher, wie können wir Bedürfnisse wecken und Bedarfe wecken, um dann noch mehr Cash zu machen, und wo wir Systeme umgedreht haben. Also von dem Zweck, den sie einmal hatten, der ist erfüllt. Eigentlich hätten wir einen Haken setzen können, Mission accomplished. Mhm. Wir sind aus der Zeit der Knappheit, aus einer Zeit von Hungersnöten ausgebrochen. Und was ist eigentlich das, was jetzt als Belohnung dastehen soll? Und ich finde, wir bewegen uns gerade in einem Spannungsfeld, wo wir darüber diskutieren müssen und das ja an vielen Stellen auch tun.
Interessanterweise gibt es, glaube ich, verschiedene Studien dazu, welche Rolle auch Betriebe, wie die, die du beschrieben hast, für das Zusammenleben in so einer Gemeinschaft spielen. Also weil sie den Fußballverein mitfinanzieren oder weil sie eben die jungen Leute davon abhalten, sich irgendwie wegzusaufen oder zumindest nur bei den Dorffesten. Wann hat sich oder hat sich die Rolle verändert von Unternehmen für Communities, insbesondere durch eben die Zunahme an Großunternehmen, die eigentlich Märkte dominieren, während die Kleinen wie die Landwirte ja auch in der Form nicht mehr existieren?
Also natürlich hat sich die Rolle verändert. Mhm. Und da ist es auch die kleineren, also jetzt nehme ich wieder die Landwirtschaft als Beispiel her. Du hast eine ganz krasse Machtasymmetrie inzwischen mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, die Top 5 Lebensmitteleinzelhändler haben mittlerweile über 85% Marktanteil. Das heißt, alle im nachgelagerten Bereich haben krasse Abhängigkeiten von diesen Akteuren. Und wenn du bei einem Lebensmitteleinzelhändler 30% deines Umsatzes machst und der von heute auf morgen nicht auslistet, als Lebensmittelproduzent, dann ist sowas existenzbedrohend. Und dann kann dich das in den Ruin treiben. Und alle, die nachgelagert sind, auch noch. Das heißt, mein erster Studiengang, den ich dann quasi später gemacht habe, war Agrarmarketing-Management, wo dann viele eben in diesen Sektoren arbeiten. Und deshalb weiß ich auch, wie mit Marktmacht umgegangen wird. Und das heißt, wenn du diesen Druck immer weiter nach unten gibst, dann geht den Leuten die mentale Kapazität verloren, sich für die Gesellschaft einzubringen. Und gleichzeitig der finanzielle Spielraum, dafür was zu machen, weil ich das dann immer schon wieder in neue Effizienzmaßnahmen reindrücken muss, um meinen Betrieb noch schlanker zu machen, um mich gegenüber anderen durchzusetzen. Und die Anforderungen von den Akteuren, die dann sehr viel Marktmacht haben, befriedigen zu können. Und in der digitalen Welt, wo ich dann quasi danach eingetaucht bin, da ist es ja noch krasser. Also wir haben vor dem Interview schon ganz kurz drüber geredet, was da im Silicon Valley und was für Entwicklungen da sind. Und Peter Thiel, der ja ganz offen von Monopolen spricht und das eigentlich viel, viel besser findet und Wettbewerb doof. Und es ist natürlich aus einer Machtperspektive, ist es mega. Mhm. Bloß eigentlich schaffen wir damit in der Marktwirtschaft, ich sag nicht mal in der sozialen Marktwirtschaft, sondern in der klassischen Marktwirtschaft, den Markt ab. Weil der Markt selbst das beste Geschäftsmodell wird. Und die Akteure, die unten drunter agieren, haben gar nicht mehr den Freiraum, die Flexibilität. Und das merkst du. Also wir haben ein Vereinsterben. Wir haben weniger Engagement. Und die Unternehmen vor Ort, wenn nicht mehr von Familienunternehmen, die wirklich diese Werte auch leben, getragen werden, sondern eher von kurzfristigen Investoren. Und auch da haben wir ja einen Ausverkauf. Wir haben ein Riesenproblem mit der Unternehmensnachfolge. Das heißt, immer mehr Unternehmen werden auch verkauft und gehören dann anonymen Investoren und nicht mehr den Leuten, die vor Ort verwurzelt sind, die da wohnen, deren Kinder mit den anderen Kindern vor Ort in die Schule gehen, in Fußballvereinen, und die sich genau deshalb auch vor Ort mit einsetzen, weil sie nah an den Problemen der Mitmenschen eben dran sind. Und das ist eine ganz andere Art von Wirtschaften und Zusammenleben, die sich da entwickelt hat und vor allem immer extremer entwickelt hat in den letzten Jahren.
Du hast ja schon gesagt, dass du dann sozusagen in die Startup-Welt eingetaucht bist und dich da auch eine Weile bewegt hast. Bei mir war es ehrlicherweise ähnlich. Ich komme aus einer Kleinunternehmerfamilie, Restaurant, qualitativ hochwertiges Essen verkaufen ist, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst. Hauptsache, du überlebst damit. Startup-Welt, VC-getriebene Investments, ganz anders. Wie hast du das erlebt in diesem Moment, als du gesehen hast, das ist die andere Seite des Denkens? Und ich sage jetzt nicht die falsche, aber es ist die andere.
Ich fand das mega. Also wenn du aus einer Welt kommst, wo du Wachstums- und Entwicklungsschritte immer aus dem kleineren Schritten und iterativen Wachstum. Also wie beim Restaurant, jetzt machen wir noch, am Abend wollen wir noch mal ein zusätzliches Angebot machen, damit wir mehr Leute erreichen können. Dann hast du keine, also das, was man in der Startup-Welt an Skalierung hat, hast du ganz, ganz anders an Entwicklungsschritten. Und wenn du da in diese Welt dann eintauchst und das vorher eben auch aus einem unternehmerischen Umfeld kennst, wie was für eine Freiheit es auf der einen Seite ist, was für eine Verantwortung aber auch damit einhergeht und was für Entwicklungsschritte möglich sind, die man selber gestalten kann. Und dann kommst du in eine Welt rein, wenn du ganz andere Ressourcen zur Verfügung hast, wenn du das, was gerade an Technologie und Innovation am Entstehen ist, also dann immer kurze Gelegenheitsfenster auch da sind, um Märkte zu besetzen und was dann möglich ist, wenn gute Talente zusammenkommen und Lösungen auf die Straße bringen und das live zu erleben, das ist für mich wirklich ein Utopien-Werden-Realität-Moment gewesen. Und er hat mich wahnsinnig fasziniert. Und eigentlich war das mit der Gründung, also als wir während dem Studium gegründet haben, wir haben ja nicht drüber nachgedacht, wir werden irgendwo Startup-Gründer. Ich war in ganz anderen Welten unterwegs. Nur bei uns an der Hochschule hat es kein Businessplan- und Gründungsseminar gegeben, 2 Semester nacheinander, weil zu wenig Leute zusammengekommen sind. Und die Hochschule war in der Nähe von der TU München bei der Unternehmertum. Und da hat sich die Unternehmertum gerade gegründet. Und der Sekretärin bin ich bis heute wahnsinnig dankbar, weil sie mich auf ein Gründerseminar von denen hingewiesen hat und es einfach völlig anders war als alles, was ich erwartet habe und mir auch Türen geöffnet hat in eine ganz andere Welt von dem, was möglich und machbar ist.
Was habt ihr gemacht unternehmerisch?
Wir haben einen Freizeitpark im Hanfeld gemacht. Also es war eigentlich eine Schnapsidee. Ich habe bei uns auf dem Bauernhof daheim schon so ein Maislabyrinth gemacht und da immer wieder Abendevents und Geisternächte und irgendwas in die Richtung. Und während dem Studium mein damaliger Nachbar, mit dem ich die Kindheit auch verbracht habe, der während der Kindheit mein bester Freund war, wir haben uns ein paar Jahre aus den Augen verloren und im Studium sind wir wieder zusammengekommen und haben dann ganz viel gemeinsam gemacht. Wir waren Wohnheimsprecher, haben da eben die Partys organisiert. Die sind immer größer geworden und wir haben das immer für andere gemacht und haben gesagt, jetzt machen wir eine Party, wo wir auch verdienen und es soll eine Party in dem Hanfeld sein, weil das in Bayern dann provoziert, dann kriegt man Aufmerksamkeit und dann wurde aus dem Party ein kompletter Freizeitpark am Ende und wir haben mit Firmen zusammengearbeitet, die Dämmstoffe aus Hanf machen, Textilien, Lebensmittel, sodass das alles verarbeitet wird mit GPS-Technologie, sodass du Mini-Geocaching hast, neue Technologie ausproben können, dass das Labyrinth quasi, also diese Wege, die man nachlaufen konnte, aus dem Flugzeug hat das Ganze ein schönes Bild ergeben. Also damals während der WM waren das 2 Fußballspieler in der Einflugschneise des Münchner Flughafens, die um den Ball gekämpft haben. Dann waren das jedes Jahr irgendwie 20.000 Leute, die da waren. Und Konzerte hatten wir Deichkind, wir hatten Kinderuniversität, grünes Klassenzimmer, viel mit Edutainment gearbeitet, auch bei Kindergeburtstagen. Und haben am Ende dann mehr unternehmerisch gearbeitet als studiert, aber auch wieder spannend, weil du die Inhalte aus dem Studium direkt in der Praxis erproben konntest und damit einfach ein ganz anderes Verständnis entwickelt hast für das, was bedeutet Betriebswirtschaft, was bedeutet Marketing, was bedeutet Marketingkonzept, wie schaut dann die Kommunikationskampagne in der Praxis aus, was kosten denn unterschiedliche Maßnahmen, welche funktionieren nicht, je nachdem, was für ein Angebot du hast. Und all das dann im Kontext nochmal von der Startup-Begleitung. Also bei uns war es eher eine normale Gründung und jetzt nicht so ein skalierbares, digitales Startup. Das ist
mit dem Hannover-Wind.
Das Schöne war, wir hätten das ja nicht mal gebraucht. So wie wir das aufgebaut haben, haben wir über das, dass uns die Partner vorab finanziert haben, sind wir mit schwarzen Zahlen jedes Jahr in die Saison schon eingestiegen. Das heißt, wir hatten schon einen Gewinn, bevor wir überhaupt die Tür geöffnet haben, weil das für die, für Erlebnismarketing natürlich super war, wenn ihre Produkte direkt in einem Handfeld präsentiert werden, wenn Veranstaltungen mit Kunden direkt in so einem Umfeld stattfinden und was denen auch einiges wert war.
Warum machst du das heute nicht mehr?
Weil es im dritten Jahr verdammt viel geregnet hat. Also es ist ein Outdoor-Ausflugsziel. Man kann es ein bisschen mit dem Sommer vergleichen. Ich denke total oft an Ausflugsziele bei diesem schlechten Sommer. Die ersten 2 Jahre waren es ganz normale, durchwachsene Sommer und im dritten Jahr hat es die ersten 47 Tage, 39 Tage durchgeregnet. Bei einem Outdoor-Ausflugsziel, also ich weiß nicht, wie oft du bei Regen in den Zoo gehst oder ins Freibad ist es quasi, da kommt einfach niemand. Mhm. Und es war das Jahr, also wir hatten einen Gründerwettbewerb von der Financial Times Deutschland gewonnen. Es wurde jede Woche im Blog über unseren Gründungsfortschritt berichtet, jedes Monat im Magazin. Die hatten Zugriff auf die Bankdaten. Also man hat genau gesehen, wie es bei uns gerade auf dem Konto aussieht. Und mein Mitgründer, dabei das zweite Kind unterwegs, hat gesagt, ey, ich kann dieses Risiko eben dann so nicht weiter tragen. Und damals, als das dann aufgehört hat, war das für mich auch total fürchterlich. Also gefühlt war das ja ein Scheitern. Wir wollten total groß wachsen. Im Nachhinein ist totaler Bullshit. Also wir haben ja ein Saisongeschäft gehabt. Wir haben selbst in dem Jahr, ich habe schon gesagt, wir waren in den schwarzen Zahlen, bevor wir die Tür aufgesperrt haben. Und viel war halt dann flexible Kosten an Personal, aber die waren auf als Saisonarbeitskräfte angestellt. Es waren Kommilitoninnen, Kommilitonen von uns, wo du dann auch weniger Ausgaben hattest. Also von dem her war das einfach eine wahnsinnig gute Erfahrung. Und ich bin im Nachhinein wahnsinnig dankbar auch, dass es so nicht funktioniert hat, dass ich heute eben nicht über Hanfparks mache, sondern darüber Unternehmertum gelernt habe, erfahren habe, mitbekommen habe, was möglich ist, mitbekommen habe, wo vielleicht Hürden sind, die man nicht einplanen kann auch. Also wie ein Wetter kannst du nicht kalkulieren. Was für Risikofaktoren sind denn bei einer Gründung da? Und da überhaupt erst einen Zugang zu den ganzen Themen bekommen habe. Und dann ja danach noch mein MBA-Studium gemacht habe und ganz viel an Ökosystementwicklungen für Gründungen, für Startups gearbeitet habe. Erst in München, dann immer mehr für Social Entrepreneurs, für Crowdfunding und da in dem Bereich Ökosystementwicklung. Und all das wäre nicht passiert, wenn ich erfolgreich gewesen wäre, wenn es in diesem Sommer nicht geregnet hätte, wenn mein Mitgründer nicht gesagt hätte, hey, jetzt brauche ich aber mehr Sicherheit in der Lebensphase, dann würde mein Leben heute ganz anders aussehen.
Rückblickend lässt sich das immer leicht sagen. Es war dann alles vorgezeichnet. ja. Da lagen dann aber trotzdem noch ein paar Jahre dazwischen, bis eigentlich zu dem nächsten großen Schritt oder dem, der so immer hängen bleibt in deiner Vita. Das ist, du bist einer der Mitgründer vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Ich glaube, 2017 habt ihr gegründet. Führ mich mal durch die Idee. Also, wir machen einen Lobbyverein für Unternehmer auf, von denen keiner erwartet, dass sie funktionieren als Unternehmer.
Genau. Und jetzt würde ich ein Stück weit sagen, das habe ich ja bei der Startup-Szene mitverfolgt, wie sich da ein Sektor professionalisiert hat. Und ich habe dann quasi, nachdem wir uns dagegen entschieden haben, weiterzumachen, habe ich mich eben, also ich wollte unbedingt das MBA-Studium an der Unternehmertum machen für Innovation und Entrepreneurship, die ja dann auch noch Handelshochschule Leipzig, wo du ja warst, und bei der UC Berkeley und dann viel in diesem unternehmerischen Umfeld so unterwegs zu sein, noch mehr Skills aufzubauen. Und habe da mitbekommen, wie sich das Startup-Ökosystem entwickelt, habe zu der Zeit bei einer Industrie- und Handelskammer gearbeitet, damit ich den MBA finanzieren kann und ein Einkommen habe, und am Anfang im klassischen Gründungsförderungsbereich. Und dann festgestellt, da gibt es die Unterstützungsangebote gar nicht, aber die nehmen nicht ernst, was jetzt an neuen Angeboten entsteht. Und da dann viel Brücken gebaut und neue Angebote entwickelt und eben angefangen, in den Bereich Ökosystementwicklung zu gehen. Und bin dann über Crowdfunding zu der Plattform Startnext gekommen und habe da gesehen, dass von all dem, wo ich vorher Bauchkrummen bekommen habe, bei klassisch Venture Capital finanzierten Startups, dass Leute da sind, die anders gründen, aber das wie bei den Startups in einer Frühphase war, dass das Ökosystem noch nicht entwickelt war, die Unterstützungsleistungen sind noch nicht da, die passenden Finanzierungsinstrumente sind noch nicht da, Rahmenbedingungen werden nicht weiterentwickelt oder so entwickelt, dass es eher hinderlich ist, neue Ideen umzusetzen, und da mit ganz vielen Leuten gesprochen, die immer wieder gesagt haben, ja, das ist ja kacke. Und wo man dann irgendwann sagt, ja, bei den Startups war es so, dass ich dann irgendwann der Startup-Verband gegründet hat und da Arbeit gemacht hat. Und bei denen haben wir uns am Anfang auch getroffen. Also wir waren eine Fachgruppe beim Startup-Verband, die haben uns extrem unterstützt in dieser Aufbauphase, und da sind wir halt dann alle paar Monate, also es hat dann irgendwann Ende 2015 hat es angefangen, Anfang 2016, dass wir immer wieder zusammengekommen sind, uns ausgetauscht haben und gesagt haben, was brauchen wir denn eigentlich, um hier einen Schritt vorwärts zu gehen. Und dieser lange Geburtsprozess, ich glaube, der hätte sich noch ewig hingezogen, weil immer wieder neue Leute mit eingestiegen sind, wieder andere Perspektiven reingekommen sind. Und dann stand aber die Bundestagswahl 2017 an, und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt wirklich was bewegen wollen und aus diesem in den Dialog sein mit der Politik, in ein ernsthaftes Miteinander arbeiten gehen wollen, Dann klappt es nur, wenn wir eine Organisationsstruktur auf den Weg bringen und haben da quasi über ein Crowdfunding dann unsere Startfinanzierung eingesammelt, haben parallel dazu auch erste Stiftungen gewinnen können. Und dann haben wir Cent ins Leben gerufen und haben es auch geschafft, gleich nach der ersten Bundestagswahl zumindest mit zwei Sätzen im Koalitionsvertrag zu sein. Und was uns damals nicht bewusst war, also wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es dann ab und dann würde die Ökosystementwicklung passieren. Mhm. Aber mittlerweile als Lobbyist per Accident, weißt du halt, das ist eigentlich erst der Beginn der Arbeit, weil jetzt haben die das im Koalitionsvertrag stehen, jetzt kann die Opposition dann keine Anfragen schreiben, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Dann sagt die Regierung, ja, wir haben hier was gemacht. Eigentlich haben sie noch nichts gemacht, aber dann fangen im Hintergrund im Ministerium Leute das Arbeiten an, und damit die Sachen auf den Weg kommen, und wo hier Dinge sich halt nach und nach erst entwickeln müssen. Und das ist halt dann Verbandsarbeit und das ist dann Sektorarbeit. Und dafür brauchst du so eine Organisation. Und ja, ich hätte jetzt 1000 Geschichten auf dem Weg der Gründung. Was interessiert dich denn da am meisten?
Was mich interessiert, hast du, weil du es gerade so nebenbei gesagt hast, Lobbyist by accident, hast du sofort verstanden, dass du jetzt Lobbyist bist? Und wie war dein erster Arbeitstag als Lobbyist? Bist du zum Mitglied des Deutschen Bundestags, hast du gesagt, hallo, hier bin ich, lass mal ein Ökosystem bauen?
Na dann, aber ich bin wirklich total naiv rangegangen und das schon zu der Zeit, als ich noch bei Startnext war, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, also wenn du über Banken oder Investoren dein Gründungsvorhaben finanzieren, dann bekommst du entweder Investitionszuschuss, Wagniskapital oder über die KfW vergünstigte Gründerdarlehen, also wo du über die klassischen Wege immer staatliche Unterstützung bekommst, um deine Ideen umzusetzen. Wenn du das gleiche über Crowdfunding machst, bekommst du das nicht. Das heißt, die digitale Ideenfinanzierung über die Menschen, die später auch davon profitieren, ist stark benachteiligt gegenüber den klassischen Finanzierungsprodukten. Und damals habe ich dann Positionspapier geschrieben zu Crowdfunding ohne Verband. Also da gab es auch einen Verband, aber das waren alles eher lose Zusammenschlüsse. Dann hat sich ein Crowdfunding-Verband nochmal ausgegründet, der war aber eher Crowd-Investing und da haben die Sachen nicht mit reingepasst und da habe ich dann einfach angefangen, das selber zu machen und habe bei einer Veranstaltung, werde ich nie vergessen, war im Social Impact Lab in Berlin, da war von Chiron Higher Education, die eben Geflüchteten helfen, auch schon in Flüchtlingsunterkünften oder wenn sie noch keine Zulassung zur Uni haben, schon mit dem Studium zu starten und die Sachen dann später nachzureichen. Und bei diesem Event waren Thomas Jatzombek, der heute Staatssekretär im Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung ist, und Peter Altmaier, damals Kanzleramtschef, eben da und haben eine Keynote gehalten. Ich werde auch nie die Keynote von Peter Altmaier vergessen, wo er gesagt hat, ja, jetzt mit den Startups haben wir ja langsam gelernt, dass die wirklich was auf die Straße bringen. Und jetzt gibt es auch noch für so soziale Sachen. Ist ja ganz spannend und also wo man gemerkt hat, er muss sich da erst in das Thema rantasten. Und am Ende ist er ein bisschen früher gegangen und ich hatte dieses Positionspapier geschrieben und dachte, Mist, jetzt ist der weg. Und dann laufe ich vor dieser kompletten Impact-Community, renne ich hinter ihm her und dann sind seine Securities gekommen und haben mich noch abgehalten, wo er dann irgendwie so großzügig mich rübergebogen hat und ich durfte ihm das Positionspapier geben. Und ja, die Leute melden sich. Es hat sich natürlich nie wieder jemanden gemeldet. Der ganze Saal hat gelacht, als sie mitbekommen haben, wie ich da vorgegangen bin. Und das war meine allererste Berührung mit Lobbyarbeit. Und danach ist es aber dann, also ich habe dann einfach die Angst verloren und bin wirklich auf die Leute einfach zugegangen. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen, wo dann die Menschen waren, die ich erreichen wollte und habe immer wieder Fragen zu den Impact-Startups, Social Entrepreneurs oder wie auch immer platziert und hab dann nach und nach Termine bekommen und dann haben wir eigentlich vor der eigentlichen Gründungsphase von Zen schon ein gutes Netzwerk in die Parteien gehabt. Und das Schöne ist, dass es wirklich fraktionsübergreifend, also mit einer Ausnahme bei allen Parteien, wirklich gut ankommt und konstruktiv vorangebracht wird.
Ja. Jetzt sind ja schon wieder 8 Jahre vergangen, also geht's ja dann schnell. Zen hat mittlerweile, glaube ich, auch 25 hauptamtliche MitarbeiterInnen.
Na, so groß ist es nicht, aber.
Oder es waren mal so viele, aber einiges und hat es ja auch geschafft, in den aktuellen Koalitionsvertrag Dinge zu bringen. Wie fühlt sich das, also wir reden über die nachrichtenlosen Konten und neue Gesellschaftsform für Unternehmensgründung. Wie fühlt sich das an, auch wenn du da nicht jetzt direkt beteiligt bist, wenn du siehst, wie Lobbyismus in so kurzer Zeit, weil 8 Jahre sind 2 Legislaturperioden, ist ja nicht viel, trotzdem funktionieren kann?
Das ist das Verrückte und du wirst es auch nie wieder los, wenn du mitkriegst, wie man systemisch, strukturell Dinge verändern kann und bewegen kann und wie das eigentlich mit sehr knappen Ressourcen passiert ist, aber durch das, dass wir eben das, was man lobbyieren sollte, viel stärker lobbyieren sollte, nämlich Lösungen, Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen, wenn du damit offene Türen einläufst und dann immer wieder auch in dem politischen System und in der Verwaltung Menschen findest, die Dinge voranbringen. Was das an Lösungspotenzial, an Zukunftspotenzial freisetzt, ist unbeschreiblich. Und es ist eigentlich nicht so schwer. Die Herausforderung ist, dass du am Anfang damit kein Geld verdienst. Das heißt, wir haben am Anfang mit ganz knappen Ressourcen angefangen und jetzt die Leute, die wir vertreten, die tun sich ja auch alle schwer, weil die am Markt eigentlich durch die aktuellen Rahmenbedingungen benachteiligt sind. Also wenn du soziale Kosten oder ökologische Kosten internalisierst, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Und um es irgendwo greifbar zu machen, also während der Corona-Krise gab es einen großen Schlachtbetrieb, wo man dann gesehen hat, wie die Mitarbeitenden irgendwo zu 10 in kleinen Zimmern in Stockbetten sind. Und natürlich hat sich da Corona schneller ausgebreitet. Und es ist halt mittlerweile ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich dann Menschen unwürdig bezahle, unterbringen und dadurch einen finanziellen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen. Das heißt, die Betriebe, die das nicht tun, werden am Markt benachteiligt gegenüber denen, die so handeln. Und da brauchen wir ein Umdenken. Und dieses Umdenken ist wichtig, aber diese Leute, die da schon anders denken und anders unternehmerisch handeln, die haben halt viel weniger LobbyvertreterInnen. Das heißt, auf einen Sauerhammer, der da bei der Politik unterwegs war, oder jetzt bei den Sandys, kommen halt 100 von denen, die sagen, wir sollten das lieber so lassen, wie es jetzt ist. Weil damit stellen wir sicher, dass wir am Jahresende auch Steuern zahlen. Auch wenn wir mit dem, was wir an Steuern zahlen, kann ich das an AufstockerInnen, also ich finde das jetzt bei den Bürgergeld-Diskussionen ganz spannend, wieder kompensieren können, was da an mentalen Schaden noch bei den Leuten entsteht und an sozialen Schaden in der Gesellschaft insgesamt. Aber das sind nochmal ganz andere Themen.
Ja. Aber vielleicht nimm uns noch mal mit, weil ich gerade das so nebenbei mal reingeworfen habe. Nachrichtenlose Konten ist ja so ein Beispiel aus dem aktuellen Koalitionsvertrag. Ich glaube, Cent hat jahrelang dran gearbeitet, dieses Thema nach vorne zu bringen. Nur damit wir es uns mal vorstellen können, worum es geht und wie so ein Prozess aussieht. Vielleicht erklär mal, was eigentlich damit gemeint ist und wie von dieser ersten Idee, ich glaube, es hat jemand mal vorgeschlagen, ein Cent-Mitglied, das zu etwas geworden ist, was im Koalitionsvertrag gelandet ist.
Also, nachrichtenlose Vermögenswerte ist eines der verrücktesten Beispiele, wo man sagt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ein bisschen über den deutschen Tellerrand schaut, dass das nicht schon längst da ist. In Deutschland ist es so, dass wenn jemand stirbt und die Bank oder Aktiendepotverwalter oder wer auch immer gerade diese Vermögenswerte hat, nicht weiß, wer die Erben sind und den Kontakt nicht herstellen kann zu diesen Erben, dann gelten die Gelder als nachrichtenlos. Das heißt, wenn irgendwelche Schreiben rausgehen, dann kommen die Briefe zurück und die können nicht rausfinden, wo jetzt die Person lebt, ob die gestorben ist, ob die verzogen ist, sonst irgendwas. Und normal meint man dann, wenn diese Gelder von diesen Verstorbenen, die gehen dann an den Staat. Das ist aber nicht so. Durch das, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, werden diese Gelder dann irgendwann gewinnwirksam ausgebucht von den Banken und gehen an den Gewinn der Eigentümer. Also das Geld verstorbener Menschen geht als privater Gewinn an die Finanzinstitute. Und in allen anderen G7 Ländern haben wir mittlerweile gesetzliche Regelungen, mit der Ausnahme von Deutschland. Und nur um eine Größenordnung, also es sind zwischen 9. Ich muss selber nochmal schauen. Ich habe witzigerweise den ersten Report mitgeschrieben und auch die ganze Gründungsgeschichte dahinter viel mitbekommen. Auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld.
2 und 9 Milliarden.
Nur das. Ja, genau.
Die so
Milliarden. Um das zu sagen, das ist nur auf den Bankkonten. Das sind noch keine Aktiendepots oder sonstigen Vermögenswerte mit dabei. Und wie die Geschichte entstanden ist. Wir haben das am Anfang schon in unserem allerersten Positionspapier mal stehen gehabt, aber nur mit einem Halbsatz. Weil das in Großbritannien wurden genau diese Gelder mobilisiert, um impactorientiertes Investitionskapital auf den Weg zu bringen. Impact Investing. Und dann aber nie wieder was gemacht. Und dann ist Antoni Schwarz irgendwann auf uns zugekommen, der ist selber Impact Investor, hat zu der Zeit bei der BMW Stiftung gearbeitet und hat gesagt, hey, ich habe hier ein Projekt und das kann ich jetzt nicht unter der BMW Stiftung, das würde eigentlich gut zu Zen passen, lass uns da mal austauschen, wie das aussehen könnte. Und er hat sich dann mit wahnsinnig viel Zeit und Energie auch mit reingesetzt, weil wir hätten das trotz seiner finanziellen Unterstützung von den personellen Ressourcen gar nicht leisten können und hat dann auch extern Ressourcen noch mitmobilisiert, dass wir gute juristische Beratung hatten und haben dann mehrere Reports gemacht. Und es ist total spannend, weil am Anfang wurde es erst belächelt und man hat es nicht ernst genommen. Und dann, ich werde auch nie vergessen, wann dieser Moment war, als das gekippt ist. Das war unter der letzten großen Koalition, haben wir mit der Bundesregierung den Hackathon Wir versus Virus gemacht. Das war der weltgrößte Hackathon, wo wir innerhalb nicht mal einer Woche Tausende von Menschen mobilisiert haben, um gemeinsam digitale Lösungen im Zuge der Corona-Pandemie auf den Weg zu bringen. Und damals hat die Politik dann Geld versprochen und haben festgestellt, ups, wir haben ja eigentlich so ein Problemlösungskapital, das so agil und flexibel ist, haben wir gar nicht. Und dann hat die Staatssekretärsrunde ganz schnell beschlossen, dass ein Prüfauftrag für die Nutzung dieser nachrichtenlosen Vermögenswerte auf den Weg kommt. Auch ein Antrag generell zur sozialen Innovation gemeinwohlorientierten Unternehmens im Bundestag beschlossen worden. Sollte sich die aktuelle Regierung ab und zu noch mal anschauen, was sie damals dann gemacht haben. Und dann ist das alles auf den Weg gekommen. Und dann war das im nächsten Koalitionsvertrag der Ampelregierung, die ja dann die nächste Wahl gewonnen haben, war das Thema verankert. Da hat man weiter dran gearbeitet, aber nicht mit dem Nachdruck. Das heißt, Cent hat nochmal Geld mobilisiert, Menschen aktiviert, um einen kompletten Gesetzesvorschlag auszuarbeiten und damit man sich an dem dann abarbeiten kann. Und durch das, jeder hat es ja mitbekommen, die Regierung nicht ganz bis zum Ende gekommen ist. Also man war schon ein Stück weiter, ist es nicht mehr in die Umsetzung gekommen, steht aber jetzt wieder im Koalitionsvertrag. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil jetzt aktuell sind die beiden hauptverantwortlichen Ministerien der letzten Legislaturperiode immer noch in einer Findungsphase, wie sie mit dem Thema umgehen, also sowohl mit sozialen Innovationen als auch mit gemeinwohlorientierten Unternehmen. Und das Thema steht ja immer im Koalitionsvertrag und irgendwie gab es jetzt auch schon Impulse, dass das Finanzministerium vielleicht zuständig ist, was dann von einer anderen Parteifarbe wäre. Aber da ist ganz, ganz viel gerade am Entstehen und Cent ist da an den unterschiedlichen Schnittstellen dabei und schaut, dass das auf den Weg kommt und dass wir vor allem Lösungskapital auf den Weg bringen, Investitionskapital für die, die zukunftsorientierte Problemlösungen auf den Weg bringen und eben nicht irgendwo nur Haushaltslöcher stopfen mit dem Geld und am Ende verschlimmern sich doch eher die Probleme, weil wir nur an den Auswirkungen arbeiten und eben nicht an den Ursachen, wie es viele Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer machen.
Ja. Jetzt sind wir gerade quasi aus deiner Erzählung im Heute angekommen. Und heute bist du ja nicht mehr beim Cent, sondern bei der Plattform für Soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Machst du eigentlich immer noch das Gleiche? Machst du was anderes? Was ist deine Aufgabe heute?
Im Endeffekt ist es Ökosystementwicklung, aber auf einer anderen Ebene. Jetzt ist es nicht mehr, dass ich der Politik erzähle, was passieren soll, sondern die Plattform ist ja ein Stück weit finanziert von der letzten Bundesregierung. Und da, ich nenne es immer Schnittstellenarbeit zwischen der Regierung und den Umsetzungsakteuren. In erster Linie ist mein Fokus jetzt auf den Unterstützungsorganisationen, also die, die quasi Gründungsberatung, Inkubation, Acceleration, also wie können dann Ideen, die funktionieren, größer werden, diese Leute zusammenbringen. Es gibt viele Landesnetzwerke. Mittlerweile hat jedes Bundesland Verantwortliche für die Themen, die sich schon zusammenschließen, viele kommunale Wirtschaftsförderung und diese Akteure mit einbinden in die Arbeit. Und das ist der Teil, den ich in erster Linie mitmache. Und wie können wir diese Schnittstellenarbeit besser machen? Wie können wir das Ökosystem entwickeln, so wie es bei den Startups dann auch passiert ist? Und vielleicht hier gerade im Hinblick auf die Zunahme der ganzen Probleme schauen, dass wir ein paar Entwicklungsschritte überspringen und ein bisschen schneller vorankommen.
Wo siehst du denn das Ökosystem? Weil einerseits wird im Verhältnis zu vor ein paar Jahren viel Geld reingeschüttet, also auch gerade im letzten Jahr noch mit dem Nachhaltig-Wirken-Programm. Es gibt diverse Förderprogramme, es gibt diverse Unterstützungsangebote. Ist es schon ein Ökosystem, frage ich mal so rum, oder sind es viele Kleinstprojekte? Du lachst schon.
Ich lach, weil das immer wieder, du hast immer Halbzyklen. So wie du das bei deinen technologischen Innovationen hast, hast du das eigentlich auch bei so ganzen Sektorentwicklungen. Und dann sind es überzogene Erwartungen. Und das ist vielleicht teilweise auch da gewesen. Aber da ist es jetzt, wie schaffen wir, dass die Dinge wirklich aufeinander einzahlen, dass nicht jeder die gleichen Programme macht und die parallel zueinander sind. Und dann wetteifert man um die gleichen Leute in der Gründung. Und dann ist nichts mehr da, wenn Ideen gut funktionieren, um die wirklich groß zu machen. Also was dann die Skalierungsphase bei Startups da ist. Und ich glaube, da sind wir gerade in einer ganz, ganz spannenden Phase. Schaffen wir es, dass da mehr Transparenz entsteht, dass die Angebote besser miteinander verzahnt sind? Und da sind wir noch weit, weit hinter dem, was in der klassischen Startup-Welt ist. Aber da ist es ja, wenn wir jetzt ein Stück zurückgehen, das war ja die Dotcom-Blase damals, wo dann ein Riesenhype geplatzt ist. In Deutschland erstmal keiner mehr irgendwas mit Startups und Digitalisierung machen wollte. Und gleichzeitig ist sowas ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, dass viel auf den Weg gebracht wurde, dann man sich oft, also gerade die Bundesländer oder Ministerien untereinander, ist es dann oft, wie viel Geld mobilisiert man und nur der finanzielle Mehrwert gesehen wird. Und das Spannende ist, wenn man aber in das Miteinander interagieren kommt, gemeinsam Dinge auf den Weg bringt und jetzt gerade bei sozialen, gesellschaftlichen Innovationen ein Stück weit diese traditionellen Rollen verlässt, dass die öffentliche Hand irgendwie Geld gibt und andere setzen um, sondern man in co-kreative Prozesse geht. Und co-kreativ hört sich immer so einfach an, aber Verwaltung hat in der Vergangenheit eigentlich anders funktioniert. Es ist top-down gegangen, irgendjemand in der Politik trifft eine Entscheidung, dann geht es in die Verwaltung und die müssen das umsetzen und nicht das Interagieren mit der Zielgruppe, mit denen, die betroffen sind, dass man das bestmöglich auf deren Bedürfnisse anpasst. Und da sehen wir aber, dass ganz, ganz viel passiert. Jetzt gerade Hamburg ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wo die Verwaltung gemeinsam mit Förderbank und den ganzen Akteuren, Unterstützungsorganisationen des Sektors, einen gemeinsamen Verein gegründet hat und da halt gemeinsam langfristig und nachhaltig darauf hinarbeiten, dass soziale Innovationen, ich nenne es lieber gesellschaftliche Problemlösungen, sich bestmöglich vor Ort entwickeln können. Und deshalb wirklich Hand in Hand, partnerschaftlich auf Augenhöhe. Und das sind Sachen, wo wir, glaube ich, noch einiges vor uns haben und sich das Ökosystem auch sortieren wird, immer wieder ein Stück weit Akteure dazukommen, andere Akteure verschwinden. Im Vergleich zu dem, als ich eingestiegen bin, hat sich auf jeden Fall wahnsinnig viel getan. Und nicht, weil ich jetzt da bin, sondern einfach, weil dieser Entwicklungsschritt logisch ist und natürlich, dass das nicht von heute auf morgen alles super gut funktioniert.
Aber dann mach noch mal Cheflobbyist. 3 Punkte, was fehlt?
Also gerade unter der jetzigen Regierung ist es ganz wichtig, dass ich sage, ich brauche eine klare Verantwortlichkeit und vor allem eine ressortübergreifende Koordination. Weil das Thema war in der Vergangenheit beim Arbeitsministerium, Familienministerium, Wirtschaftsministerium, Forschungsministerium und eigentlich gehört es zu ganz vielen anderen auch noch mit dazu. Das heißt, wer hat die Verantwortung? Wie sorgt man dafür, dass die Sachen miteinander verzahnt sind? Das Gleiche zwischen Bundeslandesebene, also klare Koordination, eine Stelle, am liebsten im Bundeskanzleramt mit einem entsprechenden Budget und Freiraum. Baustein 2, Finanzierungsprogramme, nachrichtenlose Vermögenswerte, steht im Koalitionsvertrag, kommen Finanzierungsinstrumente raus, die auch wirklich den Akteuren helfen, die ursachenorientiert systemische Lösungen voranbringen und da ist oft nicht direkt ein Markt da, das heißt, ich brauche einen längeren Atem. Und habe ich dann geduldiges Risikokapital, philanthropisches Venture Capital und nicht was, wo ich sage, ich muss aber sofort wieder am Markt einen Exit machen, weil dann werden wir Probleme verschlimmern, wenn wir alleine das machen. Also die Nutzung nachrichtenloser Vermögenswerte für eine Impact-First-Finanzierung, weil ansonsten haben wir den Zukunftsfonds und andere Instrumente, die auch funktionieren. Baustein 2, Baustein 3, Unterstützungsökosystem. Wie schafft man das zu stabilisieren? Clusterprogramm hört sich immer so super bürokratisch an und irgendwelche Austauschrunden, wo nichts rauskommt. Aber im Endeffekt genau das, dass in Ökosystemarbeit Ressourcen gesteckt werden, dass dafür Kapazitäten da sind und Leute, die die verschiedenen Akteure miteinander in Verbindung bringen, dass das Ganze gut funktioniert. Also wie eine gut funktionierende Maschine. Und momentan ist es gefühlt so, dass einzelne Zahnräder ineinander greifen, aber in einem Ökosystem greifen ganz viele unterschiedliche große und kleine Zahnräder ineinander. Und dann ist eine Maschine da, die total viel bewegt, bewirkt. Und dann haben wir eine gesellschaftliche Problemlösungsmaschine und können irgendwann, wie klassische Startups Produkte skalieren, vielleicht irgendwann Problemlösungen in einer ähnlichen Geschwindigkeit umsetzen.
Jetzt hast du ja, oder jetzt haben wir die ganze Zeit über das Ökosystem und die politischen Rahmenbedingungen gesprochen und trotzdem den Vergleich zu klassischen Startups gewählt. Einer der wichtigsten Akteure, die wir noch gar nicht angesprochen haben, dort sind private InvestorInnen, Fonds, EinzelinvestorInnen, die das Kapital bringen, um diese Skalierung zu bringen. Welche Rolle spielen die für den sozialen Bereich oder Impact-Bereich und wie würdest du oder wie sprichst du die an? Weil das sind ja am Ende des Tages, selbst wenn sie Wirkung schätzen, sind es Finanzinvestorinnen. Die haben ja eine bestimmte Erwartung an das, was sie bekommen, wenn sie in ein Unternehmen investieren. So, wie ist der Pitch für die?
Also erstens akquiriere ich die nicht direkt. Also da wäre Markus zum Beispiel von der Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship die perfekte Person, um diese Frage nochmal zu diskutieren. Kann ich nur empfehlen, ihn nochmal mit reinzunehmen. Die Herausforderung ist ein Stück weit, dass wir in unserem Kopf zwei Sachen trennen. Das eine ist, damit verdiene ich Geld und das andere ist, damit tue ich was Gutes. Das heißt, wir haben bisher kaum echtes Impact-Investing, sondern meistens wird es aus einer klassischen Investitionslogik, also das heißt, ich investiere was, aber dann möchte ich trotzdem eine marktübliche Rendite zurückhaben, auch wenn ich damit ein Problem löse oder etwas Gutes tue. Und auf der anderen Seite haben dann viele Stiftungen und damit machen die dann philanthropisches Engagement, wo sie Geld spenden, um irgendwo Probleme zu lösen, die eben nicht marktorientiert gelöst werden können. Und jetzt ist es genau, und das ist die Herausforderung von vielen Social Entrepreneurs, dass sie zwischen diesen beiden Welten sind. Und wie schaffen wir es, mehr Menschen dafür zu befähigen? Und es sind leider noch zu wenige. Und da würde ich eher sagen, sich mit inspirierenden Beispielen auseinanderzusetzen. Und das ist auch was, dem versuchen wir immer wieder eine Bühne zu bauen, deren Arbeit nach vorne zu bringen. Jetzt gerade, wenn es um systemische Innovation geht, ist die Schöpfling-Stiftung extrem krass und schafft es da, auch viele andere Stiftungen zu bewegen, zu motivieren. Jetzt ist die Fantastisch-Stiftung noch mit dazugekommen, die ALV Foundation, also viele jüngere Stiftungen, die Guerilla Foundation, wo die StifterInnen gar nicht mehr entscheiden, wo das Geld hingeht. Und eigentlich müssen Stiftungen auch wirkungsorientierter investieren. Da war Felix Oldenburg, der war früher Geschäftsführer bei Ashoka, arbeitet jetzt bei Because, wo die dann auch sowohl Spenden als auch impactorientierte Investitionen mit vermitteln wollen und der ganz lang dafür gearbeitet hat, dass Stiftungen ihr Geld wirkungsorientiert investieren auch. Also dass gar nicht so viele Probleme entstehen, wenn das Geld anders angelegt wird. Und das ist halt herausfordernd, den Leuten klarzumachen. Und wir sind in der Logik, in der wir aktuell funktionieren, werden wir die Probleme weiter verschlimmern, wenn wir sagen, ich möchte einfach in erster Linie mein Geld vermehren, obwohl ich schon viel mehr habe. Und wenn wir das die Herausforderung der Vermögensungleichheit und die Zunahme der Vermögensungleichheit bei uns in der Gesellschaft anschauen, dann finde ich das total verrückt, dass wir das nicht mehr diskutieren. Also als ich geboren wurde, war es so, dass die reichsten 10% ungefähr 50% des Vermögens hatten und die ärmere Hälfte, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, zwischen 12% und 14%. Heute ist es so, dass die reichsten 10% in Deutschland 2/3 des Vermögens haben und die ärmere Hälfte zwischen 2% und 4%. Das ist die krasseste Umverteilung von unten nach oben. Und wenn wir halt die klassische Finanzierungslogik und deswegen, da haben wir eine Herausforderung, dass die meisten so tun, als wären sie Impact-Investoren. Und jetzt wollen halt viele irgendwo das Label draufkleben. Wir machen irgendwas Soziales, haben aber die gleiche Renditeerwartung. Und innerhalb der Wertschöpfungskette ist ja das, was Investoren rausnehmen, die Wertabschöpfung. Das heißt, wenn wir die Wertabschöpfung, also bei einer klassischen Shareholder-Value-Maximierung, die Wertabschöpfung maximieren, heißt das, dass ich alles, was ich am Markt mache, an Möglichkeiten, Geld abzusaugen mit Aufbau, dass es da rausgeht und damit gleiche ich dann Verluste aus, die wir genauso haben wie bei klassischen Startups. Das heißt, ich brauche das auch, so wie momentan der Finanzmarkt gestrickt ist. Das heißt, ich mache den Leuten gar keinen Vorwurf, aber es ist schwierig, Menschen für echtes Impact-Investing zu begeistern. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns diese Blase dann anschauen, der Impact-Investoren, dann ist das immer noch eine sehr, sehr kleine Blase. Mhm. Die zumindest Impact First sowieso, aber dann Impact und finanzielle Rendite gleichwertig betrachten, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Mhm.
Sind es eigentlich am Ende, ich meine, das ist eine Frage, die ich mir auch täglich stelle, wo ist eigentlich das Kapital, das wir brauchen? Sind es die privaten Business Angel, die ihr ererbtes Geld jetzt in Impact stecken wollen? Sind es VCs, die sehen, dass es eine Nische ist? Sind es am Ende die Renten- und Versicherungsfonds, die eigentlich einen Gemeinwohlauftrag haben? Und ich glaube, bei den Versicherern 2 Billiarden in Assets. Welches Kapital brauchen wir eigentlich für den Sektor?
Ich finde es spannend, weil du gerade unterschiedliche Teilzielgruppen angesprochen hast, die mit dabei sind. Also ich starte jetzt mal mit, ich nehme erst die Erbinnen-Generation. Jetzt sind immer mehr Menschen, die Geld erben, wahnsinnig viel Vermögen erben. Und in Deutschland, die Erbschaftssteuer ist quasi so ausgestaltet, dass du dann noch weniger Erbschaftssteuer oft zahlst, als wie andere Leute. Und die werden sich ihrer Privilegien bewusst und nutzen dann dieses Geld, um Impact Investing voranzubringen. Also Toni Schwarz habe ich ja schon genannt, ist da ein Akteur, eine Marlene Engelhorn. Also wo aus dieser Welt sich Menschen auf den Weg machen. Dann hast du Menschen, die einen Exit hatten mit klassischen Startups. Das heißt, die haben genau diese Erfahrung gemacht, die ich am Anfang beschrieben habe. Die haben gesehen, was sich alles verändern lässt. Die wollten die Welt besser machen. Und dann ist irgendwann mit Finanzierungsrunde und noch einer Finanzierungsrunde so ein Mission Drift gekommen. Und die waren gar nicht mehr Herr im Unternehmen. Und manchmal haben die sich dann in eine Richtung entwickelt, wo sie es selber nicht mehr gut fanden. Und jetzt im Nachgang stecken die halt dann Geld rein und sind als Impact-Investoren aktiv. Oder aber sie müssen gar nicht mal das System schlecht finden, aber wo sagen, okay, jetzt habe ich ganz viel Geld mit diesen Veränderungsprozessen verdient und manche Sachen klappen in diesen Strukturen nicht und ich bringe das auf den Weg. Also bei Ashoka sind ganz viele der Förderpartner, wo auch größere Tickets notwendig sind, sind Startupper, die Exits hinter sich haben und das voranbringen. Oder Sebastian Klein, der ja auch sehr aktivistisch unterwegs ist, aber mit Karma Capital einen Fonds aufgesetzt hat, ist da auch ein gutes Beispiel. Und dann haben wir Familienunternehmer, Unternehmerinnen, die dann gerade in der zweiten Hälfte des Lebens dann irgendwann sagen, fuck, jetzt habe ich ganz viel Geld angehäuft und ich bin super reich geworden und ich habe vielen Leuten Arbeitsplätze geschaffen, aber gleichzeitig haben sie ja bestimmte Probleme in der Gesellschaft erhöht und irgendwie macht dann niemand was dagegen und nutze ich meine Privilegien jetzt und gebe die da mit rein und werde dann Impact-Investor. Oder aber ich möchte zumindest auch was Gutes machen, wenn ich schon mitkriege, dass in anderen Sachen vielleicht externe nicht so gute Effekte mit entstehen. Das ist das sind 3 Gruppen und dann hast du die Versicherungen noch angesprochen. Das ist ja ganz klar. Wenn wir uns anschauen, jetzt Klimakrise, wenn ich jetzt wieder Diskussionen verfolge und wie viel Energie reingesteckt wird, um das zu verharmlosen, wo ich sage, ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Das, was wir gerade tun und was wir in den USA noch viel schlimmer sehen, ist, dass wir die ganzen Errungenschaften der Aufklärung gerade aufgeben, dass wir uns wissen, also mit den Ursachen auseinandersetzen, was ist dahinter und was für Auswirkungen hat es und eher wieder in eine Glaubensgesellschaft gehen, wie das, was wir vorher hatten mit Ablassbriefen und wir glauben jetzt irgendwelchen Leuten, die laut brüllen und da in eine ganz andere Richtung gehen und die Versicherungen wissen, dass die nächsten Jahre viel Schaden auf sie zukommt, dass bestimmte Risiken sich gar nicht mehr versichern lassen und dann natürlich schauen, können wir an die Ursachen rangehen, können wir quasi viele der Probleme auch mit lösen, damit wir gar nicht diese Auszahlungen haben, weil das für die ja auch existenzbedrohend wird, wenn Krise nach Krise kommt und mich kein Rückversicherer mehr nimmt oder die vielleicht irgendwann nicht mehr bezahlen können, wird es schon ganz schön herausfordernd. Also das sind unterschiedliche Teilzielgruppen, die reingehen und ich finde es trotzdem nochmal eine Zielgruppe, die man mit reinnehmen sollte, die auch sehr präsent ist, sind Familienunternehmen, die diese Werte auch wirklich leben, also die nicht nur diese Floskel vor sich hertragen und dann trotzdem wie klassische Share- oder Value-maximierende Investoren unterwegs sind, sondern wo sagen, hey, die finanzielle Rendite muss da sein, ganz klar, aber ich übernehme auch Verantwortung für mein Umfeld und deshalb agiere ich als Impact-Investor und schaue, dass ich Probleme in bestimmten Teilbereichen oder bei mir vor Ort eben mit löse und da als Investoren dann aktiv sind.
Jetzt hast du so schön den Bogen wieder geschlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Die Familienunternehmerin, weil wir sind mit der Landwirtschaft gestartet, mit deiner eigenen Erfahrung und der Frage, ob eigentlich Familienunternehmen nicht per se viel besser geeignet sind, gemeinwohlorientiert zu agieren. Oder Inhaber geführt, sagen wir es mal so. Weil wir haben ja zwischenzeitlich mal so ganz kurz das Thema Exit angesprochen und dazu gehöre ich IPO, Börsengang. Müssen wir auch an die Unternehmensstrukturen ran und sagen, ein Unternehmen, das Impact schaffen will, muss eigentlich anders aufgebaut sein als ein Exit-orientiertes?
bin ich mittlerweile der felsenfesten Überzeugung, weil wenn du ein Unternehmen verkaufst wie eine Ware und am Ende kommt, also wenn ich jetzt irgendwo zur Bank gehe und lass mich beraten, dann nehme ich halt das Finanzprodukt, wo die meiste finanzielle Rendite bringt. Bei einem bestimmten Risiko, das ich eingehen will. Aber ich hinterfrage ja gar nicht, was mit dem Finanzprodukt dann eigentlich finanziert wird. Und um das zu verändern, brauchen wir Strukturen, die dafür sorgen, dass das nicht einfach so passiert. Weil dann irgendwann nämlich nicht mehr die Inhaber, die Gründer, die Leute, die in der Organisation arbeiten, das Sagen haben, sondern ganz, ganz andere Akteure, die da maximal viel rausholen wollen. Und da gibt's Genossenschaften, hatten wir schon mal in einer Zeit, sind die entstanden, als wir monopolähnliche Strukturen hatten. Also damals war die industrielle Revolution. Wir hatten im ländlichen Bereich monopolähnliche Strukturen bei den Geldverleihern, monopolähnliche Strukturen im Landhandel. Und damals haben dann Genossenschaften die Genossenschaftsbanken aufgebaut. Die Leute vor Ort haben gemeinsam die Umbruchphase finanziert. Unternehmerisches Handeln, die Technisierung, den Strukturwandel in der Landwirtschaft gemeinsam finanziert, haben Strukturen aufgebaut, also die Maschinen quasi sich selber gekauft haben über genossenschaftlich strukturierten Landhandel und auch den Vertrieb von den Produkten gemeinsam gemacht. Mhm. Und Genossenschaften ist da ein Baustein. Und was wir jetzt ganz stark auch sehen, mit dem Inhabergefühl, was du gesagt hast. Viele Familienunternehmen sind heute, die tragen zwar noch den Namen, aber das sind kleine Shareholder-Gemeinschaften. Und ich würde jetzt nicht sagen, Familienunternehmen ist gleich Familienunternehmen, weil es gibt welche, die ganz tief verinnerlicht haben, diese Werte des Familienunternehmens, diese Werte der ehrbaren Kaufleute, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt um das, was da kommuniziert wird, rechtlich zu verbriefen, gibt es ja von der Stiftung Verantwortungseigentum die Bemühungen, eine eigene Rechtsform auf den Weg zu bringen, dass du eben nicht einfach das Unternehmen verkaufst und damit am Ende auch die Werte verkaufst, für die es eigentlich mal gegründet war, und dass langfristig der Zweck des Unternehmens im Vordergrund steht. Und da finde ich es halt spannend, dass gerade einige Verbände aus diesem Umfeld, wenn ich jetzt ein Familienunternehmer wäre, meine Werte lebt und würde mitkriegen, dass mein Verband hart dagegen lobbyiert, dass so eine Rechtsform kommt, die das verbriefen würde und ja nichts anderes macht, als wie das, was kommuniziert wird, dass wir in Generationen denken, dass das Geld reinvestiert wird und dass es dem Zweck dient und damit den Menschen und dieser höhere Purpose vorne ansteht, dann würde ich ja nicht da dagegen kämpfen. Und das ist was, wo ich sage, wir brauchen genau solche Strukturen, weil wir es zu oft sehen, dass gerade in dieser schnelllebigen Zeit dann trotzdem ein Ausverkauf stattfindet. Und es hat auch was mit einer wirtschaftlichen Resilienz zu tun, dass wir Strukturen hier vor Ort haben, dass sie nicht irgendwelchen Investoren in ganz anderen Ländern gehören, die eigentlich eine ganz andere Strategie verfolgen, sondern dass wir hier eine resiliente Wirtschaft aufbauen. Und ich finde es teilweise pervers, wie wir über Resilienz in Wirtschaftssystemen sprechen und gleichzeitig die Sachen, die diese Resilienz fördern und stärken würden und damit ja auch unsere Wirtschaft generell zukunftsfähig aufstellen, dafür die nötigen Rahmenbedingungen nicht auf den Weg bringen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es steht jetzt wieder drin im Koalitionsvertrag und ich hoffe, dass sich viele Familienunternehmer, viele Familienunternehmerinnen, die diese Werte, die damit verbunden werden, auch dafür stark machen, dass diese Sache auf den Weg kommt.
Und jetzt, ich glaube, im Vorgespräch war es, dass wir darüber gesprochen haben, über so Sinuskurven in der politischen Entwicklung und auch in dem, was Gesellschaften wertschätzen. Du hast ja das gerade gesagt, in der Politik, aber eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist gerade alles, was mit Nachhaltigkeit, mit Resilienz, mit Sozialem zu tun hat, eher quasi ein Hemmschuh, wie es gerade gesehen wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Sinuskurventheorie stimmt. Wenn du jetzt mal 8 Jahre in die Zukunft guckst, sagen wir mal zwei Legislaturperioden, siehst du eine Utopie, hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, oder eine Dystopie? Und wie sieht die aus?
Also ich bin immer optimistisch, deswegen wirst du mich für die Dystopie nicht begeistern können. Ich schaue zwar gerne Endzeitfilme an und sage dann immer, wenn das Mad Max-Szenario kommt, also wenn die ganzen Pessimisten recht haben, dann gut, dann spielen wir noch ein bisschen Mad Max, bis es vorbei ist. Ich glaube trotzdem an das Gute und ich finde es spannend, wenn wir jetzt die Entwicklungen anschauen, die überall gerade passieren, die quasi diese gesellschaftlichen Rückwärtsrollen sind, wirtschaftliche Rückwärtsrollen sind und wo wir definitiv Probleme verschlimmern werden und nicht verbessern werden, dass sich gleichzeitig die Leute, die an Lösungen arbeiten, egal ob jetzt im politischen Umfeld, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Stärkung der Zivilgesellschaft, dass da gerade eine krasse Dynamik da ist und auf einmal neue Allianzen und Partnerschaften entstehen und es ist fast so, wie wir das für das Ökosystem für soziale Innovation beschrieben haben, dass wir da eine Professionalisierung brauchen. Ich glaube auch, über diese Blasen hinaus als Gesellschaft brauchen wir vielleicht manchmal solche Druckmomente, wo wir sagen, okay, jetzt kriege ich meinen Arsch aber wirklich hoch. Jetzt daddel ich nicht am Abend noch rum oder mache irgendein anderes Gedöns, sondern ich bringe mich mal ein. Ich schaue, kann ich hier in der Kommunalpolitik vor Ort was verändern? Kann ich mich dafür einsetzen, dass genossenschaftlich, also wenn in ländlichen Räumen jetzt mit dem Strukturwandel Strukturen wegbrechen, die Kneipe fehlt, also du kommst ja aus der Gastro, das ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo ein Austausch da ist. Oft sind es Vereinsheime, also Vereine, die nicht mehr funktionieren. Bei uns im Dorf, die Freiwillige Feuerwehr, tut sich mittlerweile wahnsinnig schwer, weil die Leute eben nicht mehr vor Ort am Bauernhof sind, sondern in ihren Jobs irgendwo weiter weg. Und das heißt, wenn Feueralarm ist, dann ist ja keiner mehr im Dorf, wenn in klassischen Arbeitszeiten stattfindet. Das heißt, diese Strukturen tun sich schwer. Und wie kann man diese Strukturen weiterentwickeln? Und da bringen sich immer mehr Leute ein, je mehr das nicht funktioniert. Oder jetzt bei den Vereinen, dass wenig Ehrenamtliche da sind, dann gibt's Clubtalent, ein tolles Sozialunternehmen, die dafür sorgen, dass jetzt im Sportverein Hauptamtliche da sind und aufgebaut werden können, dass überhaupt dieses Wissen entsteht und Sportvereine wieder ins Funktionieren kommen. Und das dann auch funktioniert, dass diese Leute bezahlt werden, die jetzt oft selbstausbeuterisch und ehrenamtlich das reinbringen. Und durch das, dass immer weniger Menschen sich einbringen können, durch das, dass wir im Berufsleben, die Vereinbarkeit Familie, Beruf, aber da wird oft gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt nicht mehr mitgedacht, dass sie dafür wieder Freiraum haben, Kapazitäten haben und dann Spaß dran haben. Und das passiert, glaube ich, nur, weil der Druck da ist und wir dann irgendwann mitkriegen, hey, bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr. Wenn uns die wirklich wichtig sind, dann müssen wir uns einbringen, dann müssen wir uns zusammentun, dann brauchen wir neue Allianzen und es braucht Menschen, die anpacken und handeln und nicht nur motzen und jammern.
Und ich ahne, du machst eh weiter.
An diesen Themen zu arbeiten, immer. Wenn du einmal, also das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast mit der Lobbyarbeit, wenn man mitkriegt, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Also du hast Politikwissenschaften studiert. Ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Zeug und habe mir irgendwie eingebildet, wie jetzt das aussehen müsste und völlig naiv reingestolpert, hatten aber dann, durch das, dass wir mit Leidenschaft und Engagement dabei waren, dass wir echt gute Leute hatten, da gelernt und haben gemerkt, wir können was bewirken. Und dann machst du eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Und wenn du das einmal hast und mitkriegst, wie jetzt gerade alles nach unten geht und auch systematisch versucht wird, genau diese Lösungen klein zu halten und du weißt aber, dass es anders geht, dann wieder Menschen zu motivieren, die nächsten Schritte zu gehen. Also ich sehe mich nicht als den Frontrunner, der vorne weggeht, sondern wie schaffen wir es, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, solche Erfahrungen zu machen und dann ihre Talente, Expertise, Netzwerke, finanzielle Ressourcen mit einbringen, dass wir tolle Lösungen auf die Straße bringen. Und ich weiß, durch dieses Eintauchen in die Startup-Welt, dass wir eigentlich schon in einer viel, viel besseren Zeit, in einer viel, viel besseren Welt leben könnten, wenn wir uns alle ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen würden, über systemische, strukturelle Herausforderungen zu sprechen und an den Sachen arbeiten würden.
Das sagt Markus Sauerhammer von der Plattform für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Du hast so viele spannende Initiativen heute erwähnt. Wir müssen, glaube ich, alle unten im Text verlinken und alle Personen. Da findet ihr also, was ihr braucht, um noch mehr einzutauchen. Und den Podcast hier und alle anderen Folgen, die gibt es bei Spotify, Apple Music und wo auch immer man sonst Podcasts findet oder auf unserer Webseite publicvaluehub.com. Und Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auf die nächsten vielen Jahre.
Danke, Alex. Und ich bin gespannt, was sich bei euch noch alles tun wird.